Wie wir schon in der Einleitung gehört haben, die Freiheit ist uns wichtig und Freiheit ist eine der großen Sehnsüchte der Menschheit. Wenn du schon alleine daran denkst, wie häufig das erwähnt wird in unserer Nationalhymne, Einigkeit und Recht und Freiheit. Eigentlich haben wir das von den Franzosen geklaut, die hatten das schon in ihrer Unabhängigkeit mit ihren Schlagworten, ne? Liberté, Égalité, Fraternité. Wir sehen, dieser Freiheit ist ein großer Wunsch dort. Doch das Problem ist, dass wir uns immer wieder in Abhängigkeiten begeben. In Hamburg, wo ich herkomme, gibt es eine Straße, die heißt die große Freiheit. Aber gemeint ist eine große Freizügigkeit, aber keine Freiheit. Die Bibel beschreibt, dass wir gefangen sind in unseren Sünden. Aber sie zeigt auch einen Ausweg, wie wir wirklich frei sein können. Nicht nur frei in dem Sinne von, ich bin kein Sklave oder mein Land ist nicht besetzt, sondern frei, das zu tun, wozu Gott uns geschaffen hat. Und das wollen wir sehen in Römer Kapitel 8. Und ich möchte, dass wir zuerst die Verse 1 bis 4 lesen. Römer 8. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Also wir sehen zuerst, der erste Schritt, um wirklich frei zu werden, ist die Rechtfertigung durch Jesus Christus. Zuvor hatte Paulus den Zustand im Fleisch beschrieben. Wenn wir nochmal zurückschauen ins vorige Kapitel, was wir vor kurzem letzte Woche gesehen hatten, da heißt es in Vers 23, ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also es spricht davon, dass wir dieses Gesetz der Sünde, dass wir darin gefangen waren. Aber er wendet sich nun dem neuen Leben zu für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Er sagt, für die gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Sie sind nicht unter der Verdammnis, denn Christus hat sie auf sich genommen. Das ist, was beschrieben wird in Vers 3. Und der in Gestalt des Fleisches der Sünde war und die Sünde in seinem Fleisch verurteilt hat. Also was geschehen ist, ist der Sohn Gottes wurde Mensch, damit er Gottes Strafe für die sündigen Menschen in seinem Leib erträgt. Ausgedrückt auch in einem Vers, den Abschnitt haben wir uns vorgenommen, dieses Jahr zu lernen. Und es ist der letzte davon, dazu kommen wir erst im Dezember, aber vielleicht der prägnanteste, 2. Korinther 5, Vers 21, wo es heißt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist der Ausgangspunkt. Und er sagte, wenn wir dieses Problem merken, dass wir irgendwie von gewissen Sünden nicht freikommen. Er sagte, ja, das ist dieses Gesetz der Sünde und das bestimmt jeden, der nicht in Christus ist. Aber wenn wir in Christus sind, dann hat er uns erstmal davon frei gesprochen. Christus hat dieses für uns getan. Und das ist, was wir nachher auch im Abendmahl gedenken, dass der heilige, sündlose Gott trägt unsere Sünde, um uns zu reinigen. Für viele, die hier sitzen, sagst, ja, das sagen wir regelmäßig, das weiß ich. Aber Gott möchte, dass es mehr als nur ein Wissen ist, sondern dass wir dieses auch wirklich realisieren, weil dann entfaltet es auch die Kraft, die Gott da hineingelegt hat. dass es nicht nur ist zu sagen, ja, war damals geschehen, sondern es in Anspruch zu nehmen, ja, einmal als Vergebung, als Errettung, aber dann auch zu sagen, es ist keine Verdammnis mehr da und ich bin nicht mehr unter diesem Gesetz, ich muss nicht mehr sündigen, ich bin nicht mehr gebunden, ich bin frei. Und ich möchte das gerne veranschaulichen. Ich habe schon gesehen, wir haben hier drei Gläser und dieses Glas hier, kann man nicht lesen, aber da steht ich drauf, das ist unser Leben. Ja, wie es sein sollte, ein reines Leben, wie Gott das konzipiert hatte. Das Problem ist, in diesem grün, giftig grünen Glas, das soll die Sünde repräsentieren. Und das Problem ist, dass die Sünde in unser Leben gekommen ist. Und was passiert, wenn wir von der Sünde in unser Leben hineinlassen? Wir werden verändert durch die Sünde. Und Gott sagt, ich kann die Sünde nicht, da ist keine Gemeinschaft mehr. Die Sünde trennt uns von Gott. Gott ist ohne Sünde, er ist sündlos. Okay? Aber wenn ich jetzt auch noch so viel Wasser wieder reingießen würde es verdünnen, aber die Sünde wäre immer noch da. Man sagt, das reicht nicht. Deswegen reicht es auch nicht zu sagen, naja, ich habe mehr Gutes als Schlechtes getan. Da ist immer noch mehr Wasser als Farbstoff drin. Aber die Sünde beeinträchtigt alles. Und wenn diese Sünde jetzt du auch als Gift verstehst, ja, möchte dann jemand das trinken? Kann sein, ist nicht wirklich Gift, sollst es auch nicht trinken. Aber ja, da kannst du auch nicht sagen, ja, aber ich habe da 3 Liter Wasser drauf gekippt. Ja, ich trinke das trotzdem nicht. Das bisschen Gift ist tödlich. Das will ich nicht. Okay. Haben wir zum Glück ja noch einen dritten Becher. Und das repräsentiert Jesus. Und Jesus ist auf die Erde gekommen und ist für die Sünde gestorben. Er ist sündlos gewesen. Und wenn wir jetzt ihn in unser Leben hineinlassen, dann nimmt er unsere Sünde weg. Ja? Und er tut dieses, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich genug davon, von den Stoffen jeweils drin habe, aber ja, so ganz reicht es noch nicht. Okay. Er hat sich aber gegeben für uns, um uns von der Sünde zu reinigen. Ja, und wir können das annehmen und dann reinigt er uns. Das, was uns getrennt hatte, ist nicht mehr da. Gott sieht es nicht, wir sind gereinigt. Und das ist die Argumentation, die wir jetzt auch in Römer 8 finden, was wir schon gelesen hatten. Hier ist die Argumentation. Der Mensch ohne Gott konnte das Gesetz nicht halten wegen der Sünde. In Vers 3, dass dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn gegeben hat für diese Sünde. Okay. So hat Gott das Gericht auf seinen Sohn gelegt und darin, Vers 4, die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Die wir jetzt aufgenommen haben, in uns sind die Rechtsforderungen, die Heiligkeit, die Gott gefordert hat, in uns erfüllt. Und dies hat positionell stattgefunden und ist dann die Grundlage dafür, dass wir auch anders leben können. Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Du bist nicht mehr an dieses Gesetz gebunden, an diese Regelmäßigkeit. Das heißt mit anderen Worten, wir waren gekettet an das Gesetz der Sünde und des Todes, aber nun sind wir befreit durch das Gesetz des Geistes. Dieses Gesetz der Sünde und des Todes ist kein richterliches Gesetz. Da war nicht eins, du musst dieses machen. Okay? Aber es war wie ein Naturgesetz. Eine Naturkonstante. Okay? Nehmen wir die Erdanziehungskraft. Du bist darin gebunden. Du sagst, aber das finde ich in keinem, es steht nicht im Grundgesetz, steht nicht im bürgerlichen Gesetzbuch, steht nicht im Strafgesetzbuch. was für ein Gesetz ist das denn? Ja, es ist ein Naturgesetz. Und so ist es mit dem, dass wir sündigen. Es ist nicht uns vorgeschrieben, im Gegenteil, wir sollen das Gerechte, das Heilige tun. Aber es ist eine Naturkonstante. Die Sünde zieht, ist immer angezogen zur Sünde. Aber nun durch das Gesetz des Geistes sind wir befreit davon. Okay. Die Erdanziehungskraft, warum funktioniert sie hier? Aber wir werden, wenn Leute auf den Mond fliegen, werden sie nicht mehr von der Erde angezogen. Wir sind zu weit weg und da sind dann andere Faktoren, die mit reinspielen. Okay? Es wird immer die größere Masse, zieht das dann an. Nun, der Mond ist kleiner, verstehe ich, aber dann ist es die Distanz. Okay? Und das genau ist der Trick, wenn du so willst, warum dieses funktioniert, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde sind. Weil es wurde ersetzt durch das Gesetz des Geistes und der Geist ist größer als die Sünde. Ja? Und dadurch ist, wenn wir in ihm sind, ist diese Anziehungskraft größer und zieht uns dann nicht mehr hin zur Sünde. Wir müssen da nicht mehr sein, sondern er ist da und er zieht uns zu sich und nicht mehr zur Sünde. Und deswegen hier diese Aussage, nachdem das ganze Kapitel 7 damit zu tun hatte, zu sagen, hier ist dieser Kampf und ich bin gebunden unter das Gesetz der Sünde. Und dann kommt der Kapitel 8 und sagt, aber jetzt ist es anders. Für die, die nicht im Fleisch wandeln, sondern die im Geist wandeln. Es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Sie sind erneuert und sie sind nicht mehr daran gebunden. Sie sind nicht mehr gekettet daran, sondern sie sind frei. Das findet positionell statt in der Errettung. Das ist die Voraussetzung. Alles andere kann nicht funktionieren, wenn das nicht stattgefunden hat. Aber die meisten von uns sagen, ja, ich bin errettet, aber wie wirkt sich dieses aus? Wie kann ich wirklich auch so frei leben? Deswegen müssen wir weiterlesen. Vers 5 bis 8. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wie findet die Veränderung statt? Es ist die Erneuerung der Gesinnung. Das ist, was hier betont wird. Vers 5, dem Fleisch sinnen auf das, was des Fleisches ist. Ja, die aber nach dem Geist sind auf das, also sinnen auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches, die Gesinnung des Geistes aber, also da ist diese Beschreibung. Die dem Fleisch sind bestimmt von den Begierden des Fleisches und diese arbeiten immer gegen Gottes Absicht. Das haben wir auch in Vers 7 gelesen, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Und das sehen wir dann auch nochmal in Philipper 3, in den Versen 18 und 19, wo er sagt, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ende in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Er sagte, hier ist dieses Problem und in ihrer Gesinnung, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Warum? Nicht, weil sie Christus nicht mögen, nicht, weil sie die Botschaft nicht mögen, sondern weil ihr Gott der Bauch ist. Weil das Oberste in ihrem Leben die irdischen Dinge sind. Die Ernährung, die irdische Gesundheit. Ja? Und wegen dessen sind sie Feinde des Kreuzes Christi. Sie streben nicht nach dem, was Gott am wichtigsten ist, was er bewirken möchte. Und das Fleisch will immer bedient werden, aber der Geist will uns zu Dienern machen. Und deswegen sind sie einander entgegengesetzt. Das Fleisch sagt immer, gib, gib, gib. Und der Geist sagt, ich möchte dich gebrauchen, um zu geben. Lass dich von mir erfüllen. Ich gib's dir reichlich. Ich mache dich neu. Ich gebe dir neues Leben. Aber dann aus dieser Fülle nimm und gib es anderen weiter. Denn damit kannst du dann auch anderen helfen, das Gleiche auch zu erleben. In der Welt hören wir immer, der Kunde ist König. Aber das Wort sagt, nur der Herr ist König. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht das, was die Welt immer wieder sagt, so beherzigen und sagen, ja, so ist es. Sondern wir müssen das immer, stell dir das vor wie ein Sieb. Alles, was wir hören, soll durch das Sieb des Wortes gehen. Ist es wahr? Und wenn es nicht mit dem Wort übereinstimmt, dann zu sagen, das stimmt nicht. Die Leute mögen das noch so häufig sagen. Das macht es nicht wahr. Ja? Nur wenn, weil das Kind zum 99. Mal sagt, dass 3 mal 2 9 ist, macht es das noch lange nicht richtig. Und nur weil die Welt zum wer weiß wie vielten Mal sagt, dass du vom Affen kommst, musst du dich nicht zum Affen machen und das glauben. Ja? Nur wie häufig du das wiederholst, macht es noch lange nicht richtig. Und nimm dieses an und bedenke dieses. Gott hat uns geschaffen. Er ist der Herr. Nicht wir sind die Herren. Nicht wir sind Gott. Das Fleisch will Schätze auf Erden sammeln. Gott will, dass wir Schätze im Himmel sammeln. Das Fleisch sagt immer, nimm. Nimm dir so viel du kannst. Genieße. Nutze es aus. Reise. Mach Karriere. All dieses, du hast ein Recht darauf, du brauchst dieses. Du bist König. Aber Gottes Wort sollen wir diesem entgegenstellen und sagen, Gott möchte, dass wir Schätze im Himmel sammeln. Gott möchte, dass wir nicht auf der Erde sammeln, wie Jesus sagt, wo es alles vergeht, es zerfressen wird, sondern im Himmel investieren. Wie investieren wir in den Himmel? Indem die Frucht des Geistes bei uns sichtbar wird und indem wir die Saat aussehen und dadurch andere Frucht auch in dem Leben anderer Menschen entstehen kann. Und deswegen, wie wir gelesen haben, ist die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott. Es verdreht Gottes Absicht. Und wir hatten auch gelesen, das Fleisch kann sich dem Gesetz nicht unterordnen. Ende Vers 7. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Denn damit würde es ja Gottes Autorität anerkennen, wenn es sich unterordnen würde. Und das tut das Fleisch eben nicht. Stattdessen schlägt es sich auf die Seite der Welt. Und das ist, warum Gott das als Feindschaft sieht. Denn für Gott ist die Welt kein Freund, sondern sein Feind. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und wir können nicht beides gleichzeitig machen. Ich kann nicht, wenn ich politisch rede, ich kann nicht pro-russisch und pro-ukrainisch sein. Ich kann versuchen, ich halte mich da raus und mache nichts davon. Aber Gott sagt, die ganze Welt ist mein Feind. Und wenn du dich auf diese Seite schlägst, wenn du dafür bist, wenn du dafür lebst, wenn das dein, nicht nur du Elemente davon gebrauchst und sagst, naja gut, ich muss mich ernähren, also ich habe meinen Job und so weiter, aber wenn das ist, wofür du lebst, dann sagt Gott, die ganze Welt strebt nach dem, was gegen mich ist. Sie erkennt mich nicht an, sie will nicht, dass Gott die Ehre bekommt, sie will, dass du mit anderen Dingen zufrieden bist, sie will, dass andere Dinge dir wichtiger sind als die Beziehung zum Herrn. Und deswegen beschreibt er das hier auch als Ehebruch. Er möchte in dieser Beziehung mit uns sein. Aber wenn uns jetzt die Welt wichtiger ist, dann sagt er, dann gehst du fremd. Dann liebst du den, der in Konkurrenz zu Gott steht. Und wenn wir dies einsehen, dann kann Veränderung und Befreiung stattfinden. Wir wollen gern beides haben. das Beste hiervon, das Beste davon und ich mische mir das irgendwie zusammen. Aber Jesus hat eindeutig gesagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Du musst dich entscheiden. Ist Jesus König? Ist er der Herr? Bestimmt er mein Leben? Dann ist das Fleisch nicht komplett weg. Die Welt ist nicht weg. Aber wir haben eine größere Anziehungskraft durch das Gesetz des Geistes. Ich muss dem nicht nachgeben. Wenn ich das ablehne, dann bin ich weiterhin in diesem Bereich und diese Befreiung findet nicht zu dem Ausmaß statt, wie sie sein sollte. Und deswegen fährt er noch ein bisschen fort, um das weiter auszuführen und sagt, Vers 9, ihr aber, an die ich das schreibe, zuerst an die Christen in Rom, aber dann auch in der Anwendung für uns heute, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist gar nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wir sehen drittens die Erneuerung durch den Geist. Er sagt, ihr, die Gläubigen, seid nicht im Fleisch, sondern ihr seid im Geist. Der Heilige Geist ist das Erkennungsmerkmal der Christen. Wir lesen in Epheser 1, Vers 13, in ihm, Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das Erkennungsmerkmal, woran wir wissen, ich bin ein Kind Gottes, ist der Heilige Geist. Und er sagte, wie wir den bekommen. Er sagte, ihr habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium der Errettung, die Botschaft, dass Jesus Christus für unsere Sünde gestorben, begraben, auferstanden ist. Die habt ihr gehört, aber das reicht nicht. Und gläubig geworden seid. Ihr habt es gehört und ihr habt es persönlich angenommen. Dann seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Von dem Augenblick an wohnt der Heilige Geist in den Gläubigen. Hier geht es nicht um bestimmte Gaben des Geistes, sondern die Präsenz, die Gegenwart des Geistes in unserem Leben. Und jeder, der das Evangelium angenommen hat, hat den Heiligen Geist bekommen. Den Geist zu haben, ändert nicht sofort unseren Leib, aber unser Leben. Wir sehen nicht unbedingt anders aus, aber wir sehnen uns nach etwas anderem. Das Herz hat sich verändert. Wir sind erneuert. Es ist eine neue Kraft in uns, die nicht mehr nach dem strebt, was vorher mich bestimmt hat. Ja. Wenn du jemanden siehst, dann der vor kurzem gläubig geworden sein, manchmal äußert sich das auch gleich äußerlich. Aber häufig ist das gar nicht die große Veränderung. Aber vorher war es immer irgendwie Zwang oder bloß nicht in Gemeinde. Das ist so langweilig und da muss ich so früh aufstehen und habe überhaupt keine Lust dazu. Aber wenn der Geist wirklich wirkt, dann zu sagen, das ist, was mir Motivation gibt. Das ist, wo ich Gott danken kann für das, was er für mich getan hat. Ich gehe gerne hin, weil ich von Gott höre, weil ich Gemeinschaft mit dem verbringe, der mich mehr liebt, als irgendjemand anders das tun kann. Für die meisten Leute ist es so, Arbeit braucht eine gewisse äußere Motivation, damit ich regelmäßig hingehe. Für einige ist es dein Traumberuf und du liebst es und du stehst freiwillig 2 Stunden früher auf und gehst schon hin. Für die meisten, wenn sie dich nicht bezahlen würden, würdest du nicht hingehen. Okay? Aber wenn du eine gute Familie hast, und ich weiß, leider ist das nicht überall der Fall, aber sagen wir, du hast eine gute Familie. Ist da der gleiche Druck da nach der Arbeit? Du musst aber nach Hause kommen. Wehe dir, wenn nicht. Nein, wenn du deine Familie lebst, dann sagst du, da gehe ich gerne hin. Warum? Wirst du dafür bezahlt, nach Hause zu kommen? Nee, aber das ist, wo du sein möchtest. Das ist, wo das Herz ist. Und das ist, was Gott bei uns bewirken möchte. Er sagte, hier bin ich und ich sage dir, was ich mit dir vorhabe. Das ist, wie ich dich verändern möchte. Und das ist, wo ich dich daran erinnere, an die Liebe, die Gott uns gegenüber hat. Und so verändert er uns. Er verändert uns dahingehend, dass es uns nicht mehr darum geht, was mir gefällt, sondern ob ich ihm, ob ich Gott, ob ich dem Herrn gefalle. Die fleischlichen Begierden sind zwar noch da, aber der Geist wird erneuert durch Christi Gerechtigkeit. Kannst du das vielleicht mit einer Blume veranschaulichen? Wenn die eine Schnittblume ist, wenn die abgeschnitten ist, dann sieht sie vielleicht für einen Moment noch gut aus, aber sie hat kein Leben mehr in sich. Sie wird früher oder später absterben, weil sie nicht verbunden ist mit der Wurzel, die ihr Leben gegeben hat. Aber in Christus sind wir wieder eingepflanzt. Dieses Leben pulsiert wieder durch uns. Und ich darf wissen, da ist Leben da, das Christus bewirkt hat. Und er wirkt diese Veränderung. Und der diese Veränderung bewirkt, ist der Heilige Geist. Und Vers 11, der in euch wohnt. Und der ist der, der Christus aus den Toten auferweckt hat und auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wird, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Er sagte, der diese Veränderung bewirkt, ist nicht rein unsere Anstrengung in der Gesinnung, sondern es ist der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist ist Gott und er ist derjenige, der Christus auf den Toten auferweckt hat. Nach unserem Text hier. Und der den Tod überwunden hat und sagte, der dafür gesorgt hat, dass Christus aus dem Grab auferstanden ist, dass er den über 40 Tage den Jüngern erschienen ist und dann aufgefahren ist in den Himmel, sagte, dieser Heilige Geist ist nicht nur irgendwo präsent, sondern er wohnt in dir. Und er wird dafür sorgen, dass auch wir auferstehen werden. Entweder indem der Herr wiederkommt und wir entrückt werden, oder nachdem wir gestorben sind, so wie Christus, werden auch wir auferweckt werden. Er ist dieses. Und wenn der das bewirken kann, ein solches neues Leben, dann ist er auch derjenige, der in dir nicht nur irgendwann in der Zukunft wirkt, sondern der jetzt wirkt und der befähigt, dass du hier und jetzt nicht mehr an die Sünde gebunden sein musst, dass du nicht mehr unter dem Gesetz des Fleisches und der Sünde bist, dem Gesetz des Todes, sondern dass ein neues Naturgesetz, eine stärkere Kraft in dir am Wirken ist und der befähigt, dass wir für ihn leben. Wir brauchen zuerst die Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus. Dann brauchen wir die Erneuerung des Sinnes, die dieses auch in Anspruch nimmt. Und wir werden erneuert durch den Geist, der in jedem Gläubigen wohnt. Und dann wollen wir noch sehen, die Veränderung, die dieser Geist bewirkt, in den Versen 12 bis 17. Da sagt er dann, so sind wir nun Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Die Veränderung, die der Geist dann bewirkt. Und als Gläubige müssen wir dem Fleisch nicht mehr gehorchen. Wir sind dem Vers 12 nicht mehr Schuldner. Okay? Das Fleisch hatte nur zur Trennung von Gott geführt. Und weiter so zu leben, führt zum Tod. Das lesen wir hier. Vers 13, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also wenn wir mit der Hilfe des Geistes die Werke des Fleisches töten, dann werden wir leben. Und das ist das gleiche Paradox, von dem Jesus auch in Matthäus 16 redet, als er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer versucht, an diesem Leben festzuhalten, das führt zum Tod. Wer bereit ist und sagt, es geht nicht mehr darum, dass ich dieses Leben auslebe, sondern Herr, mein Leben steht dir zur Verfügung. Du hast mich gerettet, du hast mich neu gemacht. Und er sagte, der wird es gewinnen. Und der wird vielleicht auch durch sein Leben andere gewinnen für dieses ewige Leben. Das ist, was Gott bewirken möchte. Okay? Einige das lesen, dann ist die Frage da, okay, heißt das dann, dass unsere Zukunft von unserer Leistung abhängig ist? Ja, also, was ist, wenn ich jetzt nicht die Handlung des Leibes töte? Okay. Nein, es ist nicht von unserer Leistung abhängig, aber von dem Wirken des Geistes. Erinnerst du dich, wir hatten in Vers 9 gelesen, wer den Geist nicht hat, der ist nicht sein. Aber wenn der Geist da ist, dann wirkt er. Hat er das vorhin mit dem Vergleich gemacht, wenn dieses Grüne hier Gift gewesen wäre. Okay? Du kannst nicht Gift trinken und annehmen, dass es nicht wirkt. Okay? Du kannst nicht den Geist haben und er wirkt nicht. Das wäre absolut unnatürlich. Aber das ist manchmal, wo wir dann unsere Fragen stellen, zu sagen, naja, aber was ist, wenn... Wie weit kann ein Gläubiger gehen und weiter in der Sünde leben und immer noch gläubig sein? Kann das für eine Weile passieren? Ja, aber der Geist wird wirken. Wir lesen das im Alten Testament oder im Neuen Testament in der Erklärung über Lot aus dem Alten Testament. Wenn du Lot im Alten Testament siehst, denkst du, der ist nicht gläubig. Der lebt in Sodom und Gomorra, macht alles mit, der ist nicht gläubig. Aber wir lesen in 1. Petrus, dass seine Seele gequält wurde jeden Tag. Nach außen sah er aus wie jemand, der voll in der Welt mitmacht. Aber im Herzen wusste Gott, er macht mit, er tut das Falsche, er gibt der Sünde nach, aber er ist mein Kind. Aber das erkennt, einmal das Herz kann nur Gott sehen, er sieht es, aber es ist diese Auswirkung, du kannst nicht ein Kind Gottes sein und in der Welt glücklich sein. Du kannst in der Welt leben. Du kannst für die Dinge der Welt leben. Aber Gott wird überführen. Und du wirst nicht glücklich sein damit. Weil diese andere Kraft da ist, die dich immer wieder zurückführt. Ja? Aber wir können ihr nachgeben und sagen, Gott, ich will nicht... Lass mich einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, wenn du ein Kind Gottes bist, du kennst das. Okay. Wann waren deine glücklichen Zeiten und wann waren die Zeiten, wo du niedergeschlagen warst? Okay. Wenn du Kind Gottes bist und du weißt, du hast etwas getan, was eindeutig Sünde ist, sagst du, oh, das war prima. Ich habe die Sünde so genossen. Vielleicht in dem Moment... Aber sobald dieser Moment vorbei ist, sagst du, was habe ich bloß angestellt? Warum habe ich dem nachgegeben? Warum habe ich das gemacht? Das ist genau das. Der Heilige Geist lässt es nicht zu. Okay. Oder wenn du dich zurückerinnerst, wenn du erst ein bisschen später im Leben vielleicht zum Glauben gekommen bist, ja, dann sagst du vielleicht, und ich habe das bei mehreren Zeugnissen schon gehört, früher habe ich das und das und das gemacht, und hatte überhaupt keine Bedenken. Und jetzt versuche ich das zu machen. Und so, das geht nicht, das ist verkehrt. Genau, das ist der Heilige Geist, der uns davon wegziehen möchte. Und so ist es nicht davon abhängig, dass ich mich genug anstrenge, sondern dass der Geist da ist und er wird wirken. Und deswegen heißt es hier auch, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und der Geist muss sich dann auch, oder das Wirken des Geistes muss sich im Leben äußern. Der Geist bewirkt nie die Werke des Fleisches. Und die Existenz des Geistes ist in uns und bestimmt unsere Errettung. Aber das Wirken des Geistes bezeugt unsere Errettung. Okay? Mal vielleicht kurz drüber nachdenken. Okay? Das Wirken des Geistes in uns bestimmt unsere Errettung. Wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Wer den Geist hat, ist ein Kind Gottes. Aber das Wirken des Geistes bezeugt unsere Errettung. Das macht es nach außen hin sichtbar. Und ich glaube, das ist auch genau das Problem, wenn viele Leute immer wieder damit zu kämpfen haben, zu sagen, ich habe keine Gewissheit des Glaubens. Weil sie versuchen nur hierauf zu schauen, ist der Geist in mir, aber lassen ihn nicht wirken. Sobald der Geist wirkt, sobald die Frucht des Geistes deutlich erkennbar ist, sobald das, was ich früher, wofür ich gelebt habe, das ist nicht mehr, was mich treibt. Jetzt will ich nicht mehr konsumieren, jetzt will ich geben, jetzt will ich nicht mehr ernten, jetzt will ich sehen, jetzt will ich weitergeben. Ich weiß, irgendwas ist in mir passiert, auch wenn ich das vielleicht nicht so theologisch ausdrücken kann. Ich bin eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und so bezeugt es das Wirken des Geistes, wenn wir ihn wirken lassen. Es bezeugt unsere Errettung und gibt uns dann auch die Heilsgewissheit. Der Geist führt uns nicht in die Ungewissheit der Sklaverei, sondern in die Gewissheit der Familie. Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, zur Furcht, bin ich gut genug, sondern ein Geist der Sohnschaft, in dem wir rufen, aber Vater, du bist mein Vater, da ist die Beziehung da und ich kann dich auch so nennen. Und indem er so führt, bezeugt er, dass wir Kinder Gottes sind, weil er uns erneuert, weil er ein neues Verlangen in uns gibt. Und wenn wir dann Gottes Kinder sind, dann wird er auch dafür sorgen, letzter Vers, dass wir mit verherrlicht werden. Also, wie werde ich frei? Nimm die Errettung in Christus an und dann lass den Geist Gottes in dir wirken. Wenn du noch nicht errettet bist, der Geist ist nicht da. Also, er wirkt außen an dir, aber nicht in dir. Du bist nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Du musst zuerst errettet werden. Erkennen, ich bin ein Sünder und ich brauche die Vergebung in Jesus Christus. Wenn das der Fall ist, dann lass diesen Geist wirken. Er wird dich recht führen. Recht führen auch in dem Sinne, nicht, ich warte auf irgendein Gefühl und wenn mein Bauchgefühl das sagt, dann muss es der Heilige Geist gewesen sein. Und er führt durch sein Wort. Das hat er inspiriert. Aber dadurch wird er dann leiden und sagen, du, das kommt nicht von mir, das ist von der Welt. Und denk dran, die Welt und ich, wir sind nicht Buddies, wir sind Feinde. Die Welt will dich immer von Gott wegziehen. Sie macht sich zu einem Götzen. Und Gott sagt, nee, bleib bei mir. Ich habe dich lieb. Und es ist nicht, weil ich nicht möchte, dass du diese Sachen hast, sondern weil ich weiß, wohin das führt. Weil ich weiß, dass ihre Angebote dich von mir wegziehen. Okay? Wir hatten vorhin gesagt, die Welt sagt immer, der Kunde ist König. Stimmt das? Geht es den Betrieben, geht es der Werbung, geht es den Sachen darum, dass es dir gut geht, dass sie dir mit allem dienen? Würden sie dir die Firma überschreiben und sagen, ich will einfach, dass es dir gut geht? Nein, sie wollen dich gebrauchen. Und sie sagen dieses, damit du ihr Produkt nimmst. Sie machen Dienstleistungen, um zu bekommen. Gott tat nicht, um zu bekommen, sondern er gab aus seiner Fülle. Nicht, um dich dann Sachen von dir zu bekommen, sondern um dich zu segnen. Er möchte die Beziehung, nicht dein Geld. Nun, wir sollen auch für den Herrn geben, aber nicht als Druck, sondern als Ich will einfach in dieser Beziehung leben. So, von daher stellt Jesus hier gegenüber und sagte: Bist du frei? Oder bist du gebunden? Gebunden an die Versuchung, an die Lüste dieser Welt. Oder kannst du sagen: Ich weiß, die sind da und ich weiß, in mir, da ist etwas, was da immer noch hin angezogen ist. Aber da ist der Geist Gottes, der größer ist und der mich zu sich hinzieht und sagt: Weißt du was, ich kann ohne diese Dinge leben, aber ich kann nicht ohne meinen Herrn leben. Ich brauche ihn. Er führt mich, er gibt mir die Kraft. Er führt mich dahin, ein erfülltes Leben zu leben, dass ich auch, wenn dieses Leben irgendwann mal zu Ende sein soll, dass ich zurückblicken kann und nicht sagen: Mann, wie habe ich das darauf verschwendet? Ja, wer will schon mit, ich hoffe, ich beleidige Herrn im Alter, mit 95 auf sein Leben schauen und sagen: Es war super. Ich habe so viele Videospiele gewonnen. Ich habe so häufig meinen Magen vollgeschlagen. Es war super. Was aus den anderen jetzt wird, keine Ahnung. Oder zu sagen: Weißt du was? Da sind Leute, die immer noch anrufen. Da sind Leute, mit denen ich Kontakt habe, wo das, was Gott mir beigebracht hat, weiterlebt. Das wird nicht enden mit meinem Tod. Irgendwann werde ich nicht mehr da sein. Aber der Einfluss geht weiter. Aber du beeinflusst keinen, indem du vor dem Handy sitzt, sondern indem du das weitergibst, was Leben gibt, nämlich Christus und das Wirken des Geistes. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns das anschaulich machst. Und Herr, wir alle kennen den Sog, die Anziehungskraft, die magnetischen Anziehungskräfte des Fleisches und der Welt. Aber du hast uns gerettet, wenn wir deine Kinder sind. Und ich möchte dich bitten, wenn jemand dieses hört, der nicht dein Kind ist, Herr, ich bete, dass du überführst, dass du zeigst, der Grund, warum die Welt so attraktiv erscheint und warum Gottesdienst so langweilig erscheint, ist, weil der Geist nicht da ist. Und Herr, ich bete, dass sie das einsehen und sagen: Das Wichtigste im Leben fehlt mir. Und ich werde mit den Dingen dieser Welt nie Zufriedenheit finden, sondern den Frieden, der den Verstand übersteigt, finde ich nur in Jesus Christus. Aber ich bete auch für uns als deine Kinder, dass wir dann auch uns vom Geist leiten lassen, dass du unsere Gesinnung änderst, dass du unser Denken, unser Handeln prägst und dass du uns gebrauchst zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.